Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Einheit und ich bitte alle, dass sie Platz nehmen wieder, wenn es geht. Und wir hatten ja eine Frage offen zu Psalm 73 bei der Krise von Asaf. Sozusagen, wir hatten gesehen, er war einen Schritt entfernt vom Abfall von Gott. Eine Sache, die ihn zurückgehalten hat, diesen Schritt zu vollziehen und wie die Gottlosen anzufangen zu reden, war, wenn er das gemacht hätte, dann hätte er das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Das ist ja eine interessante Formulierung. Das heißt, Asaf sah innerhalb von Israel, die meisten gehörten zu Israel. Natürlich gab es ein paar Ausländer, wie in vielen Ländern, dass auch Leute vom Ausland da waren, aber die Masse, wahrscheinlich 90 plus und mehr, waren Israeliten. Und dann sagt er, innerhalb dieser Israeliten gibt es Gottlose und es gibt Kinder, echte Kinder Gottes. Also die nicht nur den Namen haben, dass sie Israeliten sind, sondern die echt durch ihren persönlichen Glauben und ihre Frömmigkeit sich nicht so verhalten wie Gottlose. Also wieder an Psalm 1 gedacht, die eben doch Gott lieben und die seine Tora lieben und die kämpfen und sich bemühen, an Gott zu orientieren, so wie er das ja auch selber macht, wo er sagt, habe ich das jetzt umsonst gemacht, dass ich meine Hände in Unschuld gewaschen habe und meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Also er wird von Gott gezüchtigt und hat Probleme in seinem Leben und dann sagt er, okay, ich rede jetzt nicht wie die. So sann ich es nach, Vers 16, 73, 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Also wir wissen, dass er einer der schlauen Leute im Land war. Er war gebildet. Wahrscheinlich hat er Lesen und Schreiben gelernt. Er konnte die Schriften studieren. Er konnte die Tora studieren. Er konnte Psalmen und Lieder auswendig lernen. Er konnte sie vortragen. Er konnte Worship-Lieder machen. Also er war ein intelligenter Mann. Er war nicht doof. Und er hatte mehr gelernt, als viele zu dem Zeitpunkt in der Antike konnten. Also er war ein gebildeter, studierter Mann. Die Israeliten insoweit, also die Leviten, insoweit sie eben dann auch ihrer Berufung folgten, die konnten ihren Dienst, gewisse Dienste mit 30 Jahren plus anfangen. Das heißt, wenn andere Leute mit 20 Jahren folgend in Kriegsdienst eintreten konnten, wenn Krieg war, man war mit 20 damals auch volljährig, dann haben die praktisch 10 Jahre lang Ausbildung gehabt. Oder 10 Jahre lang Wartezeit, während sie anderes machen, bis sie dann ihre priesterlichen oder levitischen Sachen, je nachdem, wo sie hingehörten, ob sie von Priestern waren oder von einem der einfachen Stämme, also für Geschlechter, Gerson, Kehat oder Merari waren. Aber dieses war eine Nuss, die war zu schwer für ihn zu knacken. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Und jetzt merkt man, an welcher Stelle sich das Rätsel für ihn gelöst hat. Und das ist einer jener Stellen in der Heiligen Schrift, wo tatsächlich die Lehre vom Leben nach dem Tod die Antwort gibt auf das, was in diesem Leben geschieht. Ja, das merkt man jetzt hier. Er führt das aus und er sagt, ab Vers 17, also, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Ich sage das mal ein bisschen mit eigenen Worten. Diese Gottlosen, von denen er vorher geredet hat, diese Bösen, die unter anderem auch sagten, kriegt Gott überhaupt was mit und entsprechend gelebt haben, ja, die sind erfolgreich, die sind reich, werden reich und reicher und wenn sie Vieh haben, gibt es einen Kalb nach dem anderen und wieder mehr und mehr und machen einen Arm platt nach dem anderen und gesund und feist ist ihr Leib, ja, aber es kommt ein Punkt, da fällt das Ganze zusammen wie ein Kartenhaus. Und Asaf merkt das aber nicht, weil er auf der Terrasse bei sich zu Hause sitzt und sich das anguckt, sondern er geht vor Gott. Er nimmt diese Nuss, die zu schwer ist für ihn selber zu knacken, und er geht mit diesem Problem vor Gott und er sucht die Antwort in dort, wo er damals zu seiner Zeit Gott so nahe sein konnte wie an keinem anderen Ort der Welt. Er ging ins Heiligtum und er ging mit diesem Problem vor Gott und da kommt ihm die Erleuchtung. Wie Gott ihm das klar gemacht hat, er war ja Prophet, hat eine Vision gehabt, hat Gott es ihm irgendwie mitgeteilt. Auf jeden Fall, die entscheidende Einsicht kriegte er, als er mit dieser brennenden Not, die ihn fast zum Abfall von Gott geführt hat, zu Gott kam, praktisch mit diesem Herzen, dass er es verstehen wollte, und dann merkt er, was er hier sagt. Das ist ein inspirierter Psalm. Diese Verse sind die Antwort, die er gekriegt hat. Und jetzt stellt euch mal den Hammer vor, den er hier offenbart. Und zwar beide Seiten. Den Hammer, was die Gottlosen betrifft, und den Hammer, was die Gläubigen betrifft. Das ist eine Hammeraussage in beide Richtungen. Und das ist uns vertraut, weil im Neuen Testament ist es ja sozusagen völlig normal. Aber wir sind hier 1000 vor Christus oder 970 oder um die Dreh rum. Also Zeit Davids, dann Salomos. Also er hat ja während der Zeiten von beiden gelebt. Und er sagt, dass Gott veranlasst etwas praktisch, sie kommen auf einen schlüpfrigen Grund, wo sie hinfallen, stürzen und sie sind dann erledigt. Aber nicht nur das. Sie gehen zugrunde und sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Das heißt, Schrecken und Panik ist Teil ihres Vergehens. Und wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du her ihr Bild, wenn du dich erhebst. Also praktisch ihr Ende geht Hand in Hand damit, dass Gott quasi sie vom Tisch wischt. Er benutzt den Vergleich, dass ein Mensch nachts geschlafen hat und träumt. Und er wacht morgens auf und du erinnerst dich an Traum. Und jetzt gehst du den Tag rein und nimmst praktisch den Traum und wischt ihn weg, ja? Das ist ein Stück weit interessant, was du geträumt hast, aber jetzt gehst du in diesen Tag rein und du tust den Traum weg und der ist erledigt. Und so praktisch in der Krise, wenn Gott sie dann, sie sagen, soll Gott etwas merken und Gott sagt, ich werde dich jetzt aus meiner Gegenwart und aus meinem Gedächtnis einfach wegtun. Und sie sind verloren. Auf ewig. Sie sind in einem Zustand ohne Gott für immer. Ja. Denken wir an Psalm 42. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Das bedeutet, wenn das wirklich wichtig ist, wenn unser Körper die äußere Nahrung braucht und unser Geist, den Gott Adam eingehaucht hat in seine Nase, den Odem des Lebens, der von Gott kam, wenn Gott die Quelle des Lebens ist, wenn Gott auch die Quelle alles menschlichen Lebens ist und wenn ein Mensch nur glücklich sein kann, wie Augustinus sagt, unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es Ruhe findet in dir. Wenn jeder Mensch Gott so braucht, wie der Körper das Wasser braucht, wenn jeder Mensch die Verbindung zu Gott so braucht, Gott als Geist, als Gottesgeist, als ewiger göttlicher Geist, wenn wir ihn brauchen, um glücklich zu sein, ewig glücklich zu sein, dann ist dieser Akt, dass Gott sozusagen von diesem Schlaf in Anführungsstrichen aufsteht und die Gottlosen wegwischt, und sie sind weg. Für ihn sind sie weg. Die Bibel nennt das verloren, auch im Psalm 1. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, das heißt, er kennt ihr ganzes Leben mit Ziel. Und der Weg der Gottlosen verliert sich im Nichts, in der Verlorenheit. Das ist die Idee hier. Stellt euch das mal vor, hat er das wirklich erkannt? Und wenn er es erkannt hat, was ist das für ein Hammer? Hiob sagt das mal so, in Bezug auf die Versuchung zum Ehebruch, dass das Feuer über dieses Gericht brennt bis in den Scheol. Da hast du sogar im Alten Testament die Idee vom Feuer, Gerichtsfeuer Gottes für den Ehebruch bis in den Scheol. Ja. Ich habe das ja erwähnt, Scheol und Abaddon wird manchmal kombiniert als zwei Worte nebeneinander. Kommt nicht oft vor, aber gibt's. Die Verlorenheit im Zustand, im Leben, in Anführungsstrichen, in der Existenz nach dem Tode, dass du in einer Existenz bist, wo Gott dich wegwischt. Ich bin nicht mehr an dir interessiert. Du warst zu Zeitpunkt deines Lebens nicht an mir interessiert. Du hast mich verlästert. Du hast mein Wort verleugnet. Du hast mein Wort hinter dich geschmissen. Das ist Psalm 50, ja. Und jetzt sagt Asaf über diese Erkenntnis, die er im Tempel gewonnen hat. Und das ist das, was auch Gemeinde so wertvoll, ich hatte es vorhin erwähnt, was ihn abgehalten hat, diesen letzten Schritt zu tun, weg von Gott, war, ihm fielen auf einmal bestimmte Israeliten ein, die nennt er deine Kinder, das Geschlecht deiner Kinder, die Gläubigen, die Echtgläubigen. Nicht nur äußerlich beschnitten, sondern die ein Verlangen haben nach Gott, die sündigen und Buße tun, deren Herz zerbrochen ist, wie David. Ja. Und jetzt, solche Leute, das kann ich nicht machen. Aber ich muss das Problem lösen. Das wird mir zu schwer, ja. Und jetzt erkennt er das. Und im Kontrast zu ihrem Erleben, dieses Ende mit Schrecken, wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Ich würde das übersetzen, ich war wie ein Tier vor dir, ich war wie ein Hornochse. Ich war so blöd, ja? Ich war so blöd. Und es ist ja so erfrischend, dass hier der Worship-Leader so offen redet, ja? Dass er sagt, er erinnert sich jetzt an sich und das zog sich hin. Das ist ja keine 2 Wochen Anfechtung. Das ist ja eine Sache, die sich angesammelt hat, wahrscheinlich über Monate, über Jahre. Und ausgelöst durch irgendeinen besonderen Gottlosen, der gesehen hat, wo es ihm den Rest gegeben hat. Und jetzt dreht er sich um und schaut zurück, wie er in der Versuchung war, so anzufangen wie die, und er hat es aber nicht gemacht. Also ich war ja bekloppt. Meine Augen waren ja wie zugenagelt. Und das ist ein Mann, der Prophet genannt wird. Das ist ein Mann, der Worship Leader in Israel war. Einer der Worship Leader, wenn er dran war. Ja. Einer der großen Leiter der 3 Geschlechter von Kerson, Keot und Merari in seinem eigenen Geschlecht. Ja, und jetzt kommt der Kontrast. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ist das nicht toll? Ja. Vorhin hat er auch gesagt, hat er sich beschwert, oh Mann, ey, war das also umsonst, dass ich meine Hände unschuld gewaschen habe und meine Züchtigung ist jeden Morgen da, so hat er es formuliert. Und jetzt merkt er, Gott hat mich nie losgelassen. Unsichtbar war die Hand Gottes, er hält mich fest. Und die Züchtigung von jedem Tag ist, Gott ist jeden Tag bei mir, jeden Tag. Er hat mich nie losgelassen. Auch diesen Schritt. Warum habe ich diesen Schritt nicht gemacht? Ihr wisst, dass ich das predige. Das ist die Erwählung Gottes. Gott packt dich. Warum packst du Gott? Warum bekehrst du dich? Weil Gott dich gepackt hat, ja. Karl Barth hat das mal so gesagt, dass als jemand sagt, das ist Einbildung oder so, ja, mit Gott und so weiter. Im Telefon, ja, da ist überhaupt keine Verbindung, ja. Er sagt, ich habe den Hörer abgehoben, weil es bei mir geklingelt hat. Johannes formuliert das so: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat, ja. Und jetzt erkennt Asaf auch das. Er erkennt nicht nur, dass Gott die wegwischt, sondern dass in seinem Leben die Hand Gottes in sein Leben gekommen ist. Sie hat ihn gepackt. Und deswegen ist er diesen Schritt in den Abgrund nicht gegangen. Du hältst mich fest. Ist das nicht cool, Leute? Am Anfang vom 3. Buch, wo jetzt vieles drunter und drüber gehen wird. Im 3. Buch, dieser Psalm, wo mehr als eine Krise ist. Und er erkennt das. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Der Grund, warum die Gläubigen bei Gott verharren, ist, dass Gott bei ihnen verharrt. Dass der Weg, der scheinbar allein war, wo er perplex war und sich umdrehen und was, ich krieg das nicht gebacken, ja, was passiert hier? Dass Gott die ganze Zeit da war, nicht nur bei ihm war, sondern dass er seine rechte Hand gepackt hat und ihn hält. Schritt um Schritt, selbst in der Zeit, wo er im Dunkel ist, auch bei David, Psalm 51, der Geist Gottes hat David nicht verlassen, bitteschön. Und er hat ihn auf kleiner Flamme weich gekocht. Von dem Mörder und dem Ehebrecher und dem, der einen Plot macht gegen einen seiner besten Freunde, einen seiner besten Kämpfer, Uriah. Zu dem, der sagt, als er hört, du bist der Mann, und zusammenbricht und Buße tut. Und wieder der Mann wird, der nach Gottes Herzen ist und der Gott bittet, lass bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir weichen. Und Asaf ganz ähnlich ist als Levit. Und wir erinnern uns, die Autoren sind aus dem Stamm Juda. David oder Salomo, insoweit wir sie nennen, und sie sind aus dem Stamm Levi und er ist einer von denen. Und da merken wir gleich, da kommt was ganz Spezielles, was er hier dann auch noch sagen wird. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Oder man kann übersetzen, du nimmst mich am Ende in die Herrlichkeit auf. Leute, das ist ein Hammer. Das heißt, du hast hier mitten im Alten Testament, in dem dritten Buch von den fünf Büchern, wo die Krise dann sozusagen ausreift, wir werden das gleich bei Psalm 89 sehen, hast du jemanden, der in einer persönlichen Krise mit den Gottlosen praktisch das erkennt? Das ist so ähnlich wie im Psalm 49, was wir vorhin hatten. Die Reichen können gern Geld auf den Tisch legen, um Gott zu bestechen, dass sie ewig leben und nicht in den Scheol müssen. Aber Gott wird die Leute, die ihm gehören, wird er aus dem Scheol erlösen. Das hat man hier auch, diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Du leitest mich nach deinem Rat. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an oder nimmst mich am Ende in die Herrlichkeit auf oder nimmst mich an für eine ehrenvolle Aufgabe auf. Das ist also möglich, diese Übersetzungen, dass Gott ihn nimmt. Auf jeden Fall der Kerngedanke ist, Gott hält ihn Leben lang und wenn das Ende bei ihm kommt, ja, danach, dann nimmt er ihn zu sich. Und das fasst er jetzt auch in Worte. Er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, könntest du das sagen? So, jetzt aus der Hüfte herausgeschossen, ja? Als gläubiger Christ, der den Geist Gottes hat, ja? Dann merkt ihr, was für ein Level hier erreicht ist, auch geistlich gesehen, ja? Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Jetzt stellt er es so weit, er geht so weit, er formuliert es so weit. Mein Leib zerfällt und verschmachtet, meine Seele verschmachtet und ich baue ab. Was bleibt? Du bleibst mein Teil. Das ist die Verheißung speziell an Levi, natürlich für uns alle jetzt in Christus, aber die Leviten kriegten kein Erbteil. Ja, das war der eine Stamm, der kein eigenes Erbteil kriegte. Der Herr ist Erbteil. Und jetzt nimmt er dieses Fleischepiepen, du gehst leer aus, und es wird ihm zur wichtigsten Verheißung. Anstelle eines Erbteils, natürlich hatten die ihre eigenen Levitenstädte und die hatten auch, kriegten auch Land um den Städte, um die Städte herzu, die sie als Weideland für ihre Schafe und ihre Herden und so weiter gebrauchen konnten. Also die hatten schon was zum Leben, aber die hatten halt nicht einen Stamm Judateil und die hatten nicht einen Stamm Asserteil und so weiter und so fort. Die waren sozusagen verteilt in ganz Israel, ohne zentrale Stammesgewalt. Sie waren darauf angewiesen, dass die anderen Stämme, die politisch mächtiger waren, Gott so sehr schätzten, dass sie den Zehnten gaben und dass sie ihnen ihr Land nicht klauten. Was später im Nordreich passiert ist. Jobiam hat reinen Tisch gemacht, die Leviten waren weg. Da haben sie praktisch bei 10 Stämmen haben sie alles verloren und strömten entsprechend in das Südreich nach Jerusalem und Juda und Benjamin, also insoweit dann der davidische König in den Bereichen Einfluss hatte. Und David hatte Jerusalem gewählt, das lag an der Grenze von Benjamin und von Juda und von daher war da noch auch was von Benjamin war da mit drin im Einflussbereich und der Stamm Simeon war ja ursprünglich schon Juda zugelost, also das war schon ein bisschen komplizierter als nur der Stamm Juda, aber zur Zeit von Asaf war das noch sozusagen, das war Gesamt-Israel und in Gesamt-Israel unter David und Salomo, ja, ihr habt jetzt keinen Teil, ja, kein sichtbares irdisches Teil. Ihr habt den Herrn und ihr habt die Opfer Israels und ihr habt den Zehnten und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt dreht sich das für ihn auch um. Er hat eine neue Besinnung auf sein Leben. Nicht nur, was die Gottlosen betrifft, sondern auch selber. Auf einmal erkennt er, Mensch, wie reich bin ich. Ist doch vollkommen wurscht. Selbst wenn Leib und Seele verschmachtet. Leute, ich habe Gott in Ewigkeit. Stellt euch das mal vor, was für eine Aussage das ist, was es für eine Aussage ist, auch wenn wir das sagen würden, ja. Es gibt in dem Psalm mal eine Aussage, deine Güte ist besser als Leben. Das ist ein anderer Psalm. Aber der impliziert den Glauben ans ewige Leben. Warum ist die Güte Gottes besser als, dass ich lebe oder sterbe? Weil selbst wenn ich sterbe, erlebe ich immer noch die Güte Gottes. Wie es in einem Psalm heißt, wenn ich erwache, werde ich mich satt sehen an deinem Bilde. Ja, das ist genau hier drin. Ist das nicht cool? Das Buch, das sozusagen die große Krise bringt, wo auch die Stadt Gottes zerstört wird und der Tempel zerstört wird und das Königtum abgeschafft wird und es kein König, Sohn Davids mehr auf dem Thron gibt. Im dritten Buch passiert das alles in verschiedenen Psalmen. Dieses Buch, ja, prophetisch zum Teil vorhergesehen, das beginnt mit dieser persönlichen Krise und mit einem, der praktisch an der Grenze von diesem Leben zum nächsten sieht, dass die Masse der Gottlosen, die so fies sind und so reich und so sich durchsetzen und scheinbar die erfolgreichsten von uns sind, im Kontrast zu uns armen kleinen Formen, dass im Augenblick des Todes sich alles umdreht. Und dass ich als Levit, Asaf, dem gesagt wird, dein eigentliches Teil ist Gott selbst. Du kriegst kein Land. Dein Teil ist der, dass mir das zum Köstlichsten wird. Wenn ich nur dich habe, wenn das stimmt, wenn du mein Teil bist, ja, ist mir wurscht, ja. So frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Du bleibst mein Teil, selbst wenn ich sterbe. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und dieses, die von dir weichen, werden umkommen, ja, das ist so, das ist wieder das Wort mit dem Verlorengehen, was ich in Psalm 1 erwähnt hatte, der Weg der Gottlosen verliert sich, das ist hier. Das bedeutet oft, dass einer körperlich stirbt, aber hier in diesem Kontext ist es klar, es geht darum, dass sie sterben und dass sie verloren sind auf ewig. Und im Kontrast dazu lebe ich und ich kenne Gott und das Größte für mich, ich möchte Gott nahe sein. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass dieses Leben vorbei ist, dann bin ich ihm nahe für immer und ewig. Er ist mein Teil. Und da merkst du, was das ist. Das ist mein Gutes, das ist mir gut, die Nähe zu Gott. Und die Nähe zu Gott, ja, Gott nahe zu sein, ist mir das Gute. Und da setze ich praktisch meine Zuversicht rein, zu erkündigen all deine Werke. Das heißt, der Psalm 73, der mit einer großen persönlichen Krise beginnt, endet mit einer großen Riesenzuversicht. Und das macht mich auch persönlich getrost. Ich stehe jetzt ja mehr sozusagen, was mein Berufsleben besteht, am Ende meines Lebens. Relativ. Und ich werde noch gern predigen und lehren, insoweit ich eingeladen bin, aber ich sehe sozusagen, der Punkt kommt für mich auch näher. Ich habe manche von euch kennengelernt, manche, nicht unbedingt alle, die hier sind, aber einige in der Gemeinde sind in einem Alter, wo sie wissen, wahrscheinlich werde ich innerhalb der absehbaren Zeit, werde ich genau das erleben. Dass Leib und Seele verschmachten. Und mich freut es zu sehen, wir haben eine Hoffnung. Und das ist eine alte Hoffnung. Und man merkt das auch hier, die ist hier da. Jetzt ein Sprung, der letzte Psalm vom dritten Buch. Das ist jetzt etwas lang und ich werde natürlich da auswählen müssen. Und da merkt man an die Stimmung am Ende von diesem Buch. Man beginnt mit einer Einkrise, das ist persönlich, und man beginnt, und am Ende endet dieses dritte Buch, eine Unterweisung Ethans des Esrachitas. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Also ganz ähnlich wie Asaf im ersten Psalm. Es geht wieder darum, dass ein Levit die Treue Gottes Israel schmackhaft macht. Und ich lese mal die ersten paar Verse und springe dann in den letzten Teil von diesem Psalm. Aber in den ersten Versen merkt man, worum es geht. Das ist jetzt dieser Psalm, die Krise von Ethan, Psalm 89. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Selah. Sag mal wieder dieses Selah. Haben wir einen Einschnitt. Die ersten fünf Verse. Und die Gnade, die er verkündigen will, ist Gottes Verheißung an David. Das ist 2. Samuel 7. Vers 11 folgende, es beginnt in Vers 1 folgende, aber da ist dann das Eigentliche gesagt. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Und dann beschreibt er Gott, der so treu ist und was er alles geleistet hat und was er alles machen kann. Und das führt alles diesen Gedanken der bleibenden Gnade Gottes aus. Und dann lese ich mal Vers 21 folgende. Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen. Also ihr habt hier das Horn, was auch in der Zusammenfassung erwähnt wurde als Bild. Wenn ein Tier Hörner hat, also oft sind es ja zwei Hörner, dann ist das beim Stier die Kraft zu kämpfen und die können ja auch echt gefährlich sein. Die schmeißen dann ihr gesamtes Körpergewicht rein und das ist mit dem Horn. Wenn du da als Mensch mit dem Horn aufgespießt wirst, das kann dich töten. Ja, mit einem entsprechenden Kopfstoß. Und ich habe gesehen, ein Video habe ich mir erzählt, wie auch Löwen so weggeschmissen worden sind. Da waren mehrere Löwen, die ein Kalb angegriffen hatten. Das wurde gefilmt in einem afrikanischen Nationalpark. Und dann kam die ganze Büffelherde und der Leitbüffel hatte seine zwei Hörner. Und dieser eine Leitbüffel mit der Phalanx von Hunderten von Genossen ist da wie ein Dreieck rein in diese Löwenfront, die sich das Kalb geschnappt hatten und hat dann einfach einen nach dem anderen weggeschmissen, also den ersten weggeschmissen, als die anderen Löwen, das war eine kleine Herde, das sah, da sind die abgehauen. Ich war völlig verblüfft, ja, ich habe keine Ahnung von sowas, ist ja nicht mein tägliches Brot. Das heißt, das ist praktisch ein verwandtes Bild, das Horn des Altars zeigt, dass quasi der Altar als Teil der Stiftshütte und Teil vom Tempel ist so eine Art Verbindungsglied zwischen dieser Welt und der Welt Gottes. Und wenn ich Gott etwas geben möchte, was sozusagen für ihn persönlich ist, nehmen wir mal ein Brandopfer, weil das ist dann 100% für ihn, dann ist die Art sozusagen die Box, der Briefkasten, wo ich es an ihn schicke, ist der Altar. Und die Art, wie es verschickt wird, ist Feuer. Und dann wird es in dieser Welt verbrannt und die Idee ist, dass es durch und rauf in Gottes Gegenwart kommt zu einem Wohlgeruch für seine Nase. Und das ist dann die Idee, ich habe dir aus Liebe, habe ich dir das und das geschickt oder als Dank. Und die Hörner des Altars sind praktisch die Orte, wenn du die vier Hörner des Altars, da konnte man dann das Blut ranstreichen von den Opfern oder so, ne? Das war quasi ein sichtbarer Verbindungsspot, wo man dann die Hörner benutzen konnte, damit man das sichtbar macht. Oben tut man es drauf zum Verbrennen und da wird man es anstreichen. Oder wenn Joab hingeht und die Hörner des Altars ergreift, dann ist das ein Akt, wo er sein Leben in die Hand Gottes als Richter gibt, mit dem Wunsch, Asyl zu kriegen. Und er wusste, wenn das gewährt wird, überlebe ich das, ansonsten werde ich sterben müssen. Also nur Gott kann mich noch retten. Das war, als Joab die Hörner des Altars nahm, da berief er sich auf einen Richter höher als der irdische König. Er berief sich auf Gott als Richter. Und sie haben ihn da weggenommen und umgebracht. Also der Trick von Joab funktionierte nicht. Er hatte zwei Generäle umgebracht. Abner hat er umgebracht, noch jemand anders. Und das ist praktisch der Altar mit den Hörnern, das ist der Bronzenaltar draußen. Und dann drin, wenn das beim Goldaltar ist, dann wäre das Räucheropfer. Und das war die Idee, auch der musste entsühnt werden am Yom Kippur, also sozusagen im Reinigungsritus. Und das wäre sozusagen der Punkt, wo man dann das Blut anwenden konnte. Wenn man es an die Hörner des Altars tat, dann war das stellvertretend für den ganzen Altar. Man musste nicht den ganzen Altar baden im Blut, sondern man strich das Blut an die Hörner des Altars und dann hat das gewirkt. Aber die Hörner ursprünglich gehören zu den Tieren und sind ein Mittel zum Kampf. Also das Lamm in Offenbarung 5 mit 7 Hörnern oder hier der Stier mit normalerweise 2 Hörnern oder jetzt der Drache als negatives Bild mit 10 Hörnern, das zeigt die Kampfeskraft jeweils und die Gefahr des wilden Tieres. Und beim Löwen würden wir nicht die Hörner fürchten, sondern die Zähne. Beim Stier würden wir die Hörner fürchten. Und es sind schon Menschen umgekommen, weil sie Lachs gewesen sind mit Kuhweiden. Und also sie haben sozusagen das unterschätzt, Haustiere. Und da sind Leute da irgendwo hingegangen und sind also gestorben. Es ist lebensgefährlich. Naja, das ist einfach eine Dummheit von Leuten, die nicht wissen, was Stiere sind. Und und jetzt hier waren wir angelangt bei dem Punkt. Da geht es um David. Ja, Gott hat ihn praktisch ermächtigt. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen. Also das erhöhte Horn ist das Tier sozusagen, das kräftig ist und das erhobenen Hauptes sozusagen als Sieger oder Leitbüffel durch die Arena geht. Und in dem Fall als König, die Kraft des Königs, die alle anderen übertrumpft und keiner kann sich mit ihm messen. Und der ihm diese Kraft gegeben hat, ist Gott. Seine Hand lege ich auf das Meer und seine Rechte auf die Ströme. Also hier habt ihr wieder Psalm 2 und das ist jetzt für David, also sozusagen David und seine Söhne, praktisch die Vision für das Haus David war tatsächlich die Weltherrschaft. Ja. Der Anfang war die Treue in Jerusalem und Juda und Israel und dann war Salomo untreu und das wurde kleiner gemacht. Aber die Vision, die war tatsächlich, der Sohn Davids regiert die Welt. Das erfüllt sich ja im Neuen Testament in Christus, aber hier hat man die Verheißung. Und dann wird das noch ausgeführt, er wird mich nennen, du bist mein Vater und mein Gott und Hort meines Heils und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Und dann wird das weiter ausgeführt, also es ist wirklich der Erstgeborene, wenn man jetzt die Könige der Erde nimmt und man sieht die alle sozusagen als Söhne Gottes in dem Sinne, dass Gott sie eingesetzt hat, Römer 13, dann hat einer von ihnen den Vorrang und der den Vorrang hat, ist Israel. Das ist der Sohn Abrahams, Isaaks, Jakobs, Judas, das ist halt dann auch Davids. Der Plan Gottes, mit einem Sohn Davids die Welt für sich zurückzugewinnen. Ich will ihm ewiglich meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm festbleiben. Und dann wird das weiter ausgeführt. Vers 31, wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnung entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Okay. Vers 37, sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt, wie der treue Zeuge in den Wolken. So ganz ähnliche Aussagen wie im Psalm 72, erinnert euch, wo es um eine Einzelperson geht. Ja? So, das ist jetzt soweit der positive Teil vom Psalm. Und jetzt stürzt das gleich ab. Ab Vers 39 lese ich jetzt mal bis zum Schluss, dass man sieht, wie das Ding abstürzt. Ja? Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du hast die Rechte seiner Widersacher erhöht und alle seine Feinde erfreut. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Selah. Kommt wieder so ein Einschnitt. Jetzt muss er erstmal Luft holen. Also er hat jetzt 38 Verse lang erzählt, was Gott alles verheißen hat. Und jetzt hält er Resümee und sagt, was passiert hier eigentlich echt? Also prophetisch. Also wenn das jetzt Ethan, der besagte Esrachiter ist, und für mich ist es ja Ethan der Esrachiter, was im Alten Testament geschieht in Auslegung, wenn sowas ist, dass die Zeit Asafs oder die Zeit Ethans nicht passt in dem, was geschrieben ist, dann, wenn man denkt, es gibt Prophetie, dann sagt man, das ist eine prophetische Vision der Zukunft. Das ist meine Sicht. Ja? Und wenn man sagt, das beschreibt jetzt schon etwas, wo das Haus David effektiv tatsächlich zum Zeitpunkt der Abfassung des Psalmes erledigt war und kein Davidide, der auf dem Thron saß und der wirklich alles verloren hat, das wird prophetisch hier nach meinem Verständnis vorhergesehen, aber dann muss man das natürlich später datieren. Dann werden diese Psalmen datiert nach dem Fall von Jerusalem, nach Zedekia, wo der letzte König von Jerusalem, vom Geschlecht Davids, weg war. Dem wurden ja die Augen ausgestochen von den Babyloniern, später wurde Jerusalem zerstört. Dann muss man das alles danach datieren. Ich persönlich mache das nicht, aber es ist eine Entscheidung, das basiert letztlich auf Philosophie. Das fing in der modernen Zeit fing das mit Spinoza an. Spinoza war ein Jude die ursprünglich aus Spanien kamen, der war in Holland und konnte dann anonym seine Traktate schreiben im 1600 noch was, im 17. Jahrhundert, das war die Zeit der Aufklärung. Und der hat dann praktisch das gemacht und das hat Schule gemacht, wurde übernommen. Und das ist Teil der modernen Sicht vom Alten Testament, jetzt nicht die orthodoxen Juden, sondern eben die europäische historisch-kritische Methode, dann würde man das später datieren. Mache ich persönlich nicht. Sachlich ist klar, dass das, was hier steht, zielt ab auf den Verlust der Krone. Hier wird prophetisch gesehen oder es ist passiert, dass es verloren ist. Für mich ist es prophetisch vorhergesehen und von daher wird es hier besprochen. Und jetzt wird auch so zu Gott geredet. Ja, aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten, ja. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Und das führt er weiter aus. Vers 44, auch hast du die Kraft seines Schwertes weggenommen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Selah, Vers 46. Und dann jetzt die Bitte. Nach diesem Selah kommt die Bitte. Wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und dein Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Also jetzt hat man auch wieder den Einblick, warum passiert das alles? Er hat ja vorher in den längeren Versen erwähnt, dass Gott züchtigt. Also zu sagen, wenn sie sündigen, dann werde ich sie züchtigen. Und die Züchtigung in den Büchern Mose hat man bei den Flüchen im 3. Mose und im 5. Mose. Und wenn man sich die Flüche durchliest, war der Verlust des Landes war immer Teil. Die waren noch nicht im Land und da hat Gott das schon durch Mose vorhergesagt. Von daher ist das die Schule von Asaf und auch hier von Ethan, die Esrachiter, auch von Heman, dem Esrachiter davor. Die Schule ist eine prophetische Sicht und die zentrale Urkunde dieser prophetischen Sicht der Zeit ist das Lied des Mose in 5. Mose 32. Und das ist für mich sozusagen die erste Klasse eines Propheten. Das ist das ABC, was der Prophet gelernt hat. Da ging er bei Mose in die Schule und übrigens sogar der Herr Jesus. Man merkt, dass man die Lehren Jesu liest, das ist 5. Mose 32, kommt da immer wieder vor, wenn er manchmal in den Evangelien sagt, dieses verdrehte und verkehrte Geschlecht, das ist Zitat von Mose. Und da sind dieselben Kerngedanken mit Exil, mit Gericht Gottes, mit Zerstreuung. Und wenn du zerstreut bist, hast du auch keinen König mehr. Ja, und du hast auch keinen Thron mehr. Also von daher ist es in dem Sinn für mich prophetisch gesehen, ist es eine Sicht, die ist da. Aber Gott hat das auch gesagt, dass er es machen kann. Und jetzt hat man hier prophetisch durch Ethan, den Esrachiter, auch die Bitte am Ende. Und das ist für mich jetzt wichtig für die Psalmen. Weil als Psalmbuch hat man jetzt am Ende dieser Katastrophe, mit Psalm 89 ist das Exil prophetisch erreicht. Du hast kein König mehr, der regiert. Du hast zwar noch Davids Söhne, die leben noch, aber keiner von ihnen ist auf dem Thron. Die Krone ist im Staub, er hat keine Armee, er ist ein Nobody. Und jetzt wendet sich der Beter an Gott. Wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und dein Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz, das finde ich jetzt schön, gedenke, wie kurz mein Leben ist. Wie bitte, ich möchte noch erleben, dass du eingreifst. Ja, ich bete jetzt, ich möchte es noch jetzt erleben. Ja, mein Leben ist kurz, ja, greif ein, erhöre mich. Ne? Und das ist schön, also dass wir auch so beten dürfen. Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todeshand, Selah? Und dann am Ende, Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du, David, geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen die Spuren deines Gesalten. Und das ist jetzt sozusagen Vers 52. Jetzt kommt 53. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen, Amen. Du hast hier, das ist ein Gewaltakt am Ende von diesem Psalm, ja. Du hast den ersten Teil, wo die Gnade Gottes gepriesen wird und alles scheint in Butter und alles ist super und felsenfest und die Treue Gottes sichert alles ab. Und dann auf einmal fällt alles in sich scheinbar zusammen. Die Drohne ist weg. Der Davidide ist nobody. Die Armee funktioniert nicht mehr und der arme Mann sagt, bitte greif doch ein. Ich lebe nicht mehr lange. Mach's bitte schnell. Ich möchte das noch am Leben. Und ganz am Ende kommt, gelobt sei der Herr. In Ewigkeit. Amen, Amen. Das heißt, beim dritten Buch am Ende bist du angekommen und ja, was ist hier los? Ja, es ist, und das ist die Basis von Buch 4. Da werden wir sehen, in Buch 4, das fängt mit Mose an. Das fängt wieder bei Zero an. Ja, Mose, der den Gott benutzt hat, um die Israeliten aus Ägypten rauszuholen. Das heißt, sie sind im Exil, am Ende von Buch 3 ist alles verloren und sozusagen Gott muss sie erst wieder neu aus dem Exil zurückholen, in einem zweiten Exil, so wie er sie durch Mose aus Ägypten geholt hat. Und das steht in den Propheten auch drin. Also hier stimmen die Psalmen überein, auch mit Jesaja, mit Jeremia, mit Hesekiel, mit den 12 kleinen Propheten, mit dem Lied des Mose sowieso, 5. Mose 32. Also für mich ist das alles ziemlich, ziemlich spannend, ja. Also man hat hier das dritte Buch, da hat man die Krise. Jetzt ein Blick auf Psalm 79, das ist Asaf. Das ist jetzt nur relativ kurz und zusammenfassend. Nur, dass man das sieht, dass es auch formuliert wird, was hier steht. Das ist diese Vision von der Zerstörung Jerusalems und ich würde das auch Asaf zuordnen, aber wie gesagt, ihr könnt das nachvollziehen, das ist gedanklich ja nicht schwer nachzuvollziehen, dass Leute sagen, das ist jetzt schon passiert und das muss nach 586 vor Christus sein, aber das ist eine Grundsatzentscheidung. Ich glaube persönlich, dass es diese Prophezeiung gab und dass es auch eine Hilfe war, weil wenn wir näher kommen, für mich ist es vollkommen klar, dass Jeremia das Jahrzehnte vorher prophezeit hat. Das merkt man, wenn man das Jeremia-Buch liest. Genauso Hesekiel, der war schon längst im Exil und der hat das visionär gesehen, der war stumm. Und als er die Nachricht kriegt, dass Jerusalem gefallen ist, hat Gott wie verheißen, das weggenommen, er konnte wieder reden. Er war stumm und er konnte immer nur Worte Gottes reden. Und das ging jahrzehntelang so. Also es dauerte also ein paar Jahre lang ging das so, dass das war für die auch ein Wunder. Ja. Also Hesekiel war für die eine Attraktion im Exil, der war schon im Exil. Und der hat visionär einen Haufen Sachen geschaut und ist ja spannend zu lesen, ist ja auch tolle Vision und die Leute haben dann überlegt, der sieht doch immer nur Gesichter, ja. Die haben nicht alles verstanden, aber der war eine Attraktion, der Hesekiel, ja. Und der hatte eine bildhübsche, wahrscheinlich wunderschöne Frau, auf jeden Fall eine Frau, die er fürchterlich liebte und um ihm zu zeigen, wie schlimm der Schlag war, dass Jerusalem zerstört wird, hat Gott ihm gesagt, dass er quasi an ihm das tut, was er selber jetzt durchleiden wird. Also es sind meine Worte, durchleiden. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels war für Gott so, wie der Verlust von Hesekiel von seiner Frau. Also das war schon Hammer. Also da merkt man auch, wie die Propheten in dem, was sie erlebten, also auch gelitten haben, die Last des Prophetenamtes. Aber nur, dass man sagt, als es näher kam, als Jerusalem näher kam, die Zerstörung, dann hat der Gott zwei große Propheten berufen. Den einen in Anatot, in der Nähe von Jerusalem. Den anderen, den hat er ins Exil führen lassen und hat sich ihm dort mit dem Gegenstück der himmlischen Realität, mit das, was die Bundeslade als Miniatur kennzeichnet, mit den echten Cherubim, also Visionär, hat er sie ihm geoffenbart. Sozusagen, ihm fehlte der Tempel nicht, er hatte Gott. Und diese Herrlichkeit des Herrn brief ihn und hat ihm schon Jahre vor der Zerstörung das gesagt. Von daher, wenn ich das glaube, und ich, für mich ist es aus den Büchern klar, die beiden Männer, die haben gelitten für ihren Glauben, das waren echte Propheten, und die haben Jahre vorher immer wieder gesagt, Leute, 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 tut Buße, wenn nicht, dann wird das hier alles zerstört werden. Ja. Wenn das möglich war, Ezekiel und Jeremia. Und Jesaja hat es auch gesehen, der war halt noch weiter vorher, aber da werden entsprechende Teile ja auch mal später. Das ist die Krankheit von Spinoza. Spinoza war Jude, hat sich aber in dem Punkt von seinem jüdischen Erbe abgewandt und der Aufklärung zugewandt. Und die historische Kritik in Europa beginnt verstärkt, also Halle war da stark in Deutschland, Johann Salomo Semler, das war in Halle, das Halle war der Ort der Erweckung von August Hermann Francke, zwei Theologengenerationen vorher. Es war die Hochburg der pietistischen Erweckung. Die Folgen in Baden-Württemberg sind bis heute da, Jahrhunderte später, von vielen bekehrten pietistischen Pastoren, die da im Segen gewirkt haben, von Generation zu Generation. Ja. Aber Halle wurde überrannt von der historischen Kritik aus dem Geist der Aufklärung. Und ich habe ja über Jesaja promoviert, ich teile Jesaja nicht auf. Ich habe keinen Grund, ihn aufzuteilen. Persönlich. Aber das ist eine philosophisch-weltanschauliche Entscheidung. Die Frage ist, glaubst du, dass Gott das kann, was er sagt? Er sagt in der Bibel, ich sehe das Ende vom Anfang. Wenn er das sieht, kann er das offenbaren. Und das sehe ich hier. Und jetzt Psalm 79 sagt Asaf das, und ich denke, der hat eine Vision gehabt, und das war ganz eindrücklich und hat das quasi gesehen wie ein Augenzeuge, so erkläre ich mir das persönlich. Gott, es sind Heiden in dein Erbe eingefallen, die haben deinen heiligen Tempel entweiht und aus Jerusalem einen Steinhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben und das Fleisch deiner Heiligen den Tieren im Lande. Sie haben ihr Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser. Und da war niemand, der sie begrub. Jetzt müssen wir das mal kurz auf sich einwirken lassen. Also wie gesagt, ich sehe das als Vision von Asaf. Wir hatten im Psalm 73 Asaf gehört, wie er quasi diese Krise mit den Gottlosen hat. Und wie er beschreibt, wie das Ende der Gottlosen ist. Und das Ende der Gottlosen ist, dass Gott sie da auf schlüpfrigen Grund stellt und dass praktisch ihr Lebenshaus kracht zusammen. Und sie nehmen ein Schrecken mit Ende. Und hier in diesem Psalm ist eine ähnliche Sprache in Bezug auf Jerusalem, dass diese Heiden fuhrwerken in der Stadt Gottes und entsprechende Schaden einrichten. Vers 6, die Bitte, schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Es werden übrigens keine jetzt näher genannt, also keine Täter genannt in dieser prophetischen Vision. Als es dann später geschah, da war klar, das waren halt die Babylonier. Aber es werden einfach gesagt, die Heiden, die Völker. Hilf uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Hier merkt ihr dieselbe Klage wie im Psalm 42 bei dem Psalm, wo die Söhne Korah dann beten, wo der Hirsch schreit nach frischem Wasser und die Leute fragen sie, ja, wo ist jetzt dein Gott? Das ist praktisch ein Standardsatz, der sie gequält hat. Lass unter den Heiden vor unseren Augen kund werden, die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist. Lass vor dich kommen das Seufzen der Gefangenen. Durch deinen starken Arm erhalte die Kinder des Todes und vergilt unseren Nachbarn siebenfach ihr Schmähen, mit dem sie dich hergeschmäht haben. Wir aber, dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für. Also hier hat man die Vision von der Zerstörung Jerusalems, Zerstörung des Heiligtums, die Ermordung der Priester. Aber das ist alles eine allgemeine Sprache. Die Täter werden nicht mit Namen genannt und die Sprache ist im Rahmen der Tora. Auch die siebenfache Strafe für die Feinde, das ist in den Flüchen so. Beim 3. Mose 26 hat man teilweise auch, dass Gott züchtigt, Israel züchtigt und dann sozusagen, wenn sie nicht hören und sich nicht bekehren, dann wird Gott das mal siebenfach mehr machen. Also es ist eine Idee, die ist auch, die Sprache ist alt, aber die Sache ist sozusagen hier reingetan und für uns ist einfach wichtig, man hat im dritten Buch der Psalmen das Zeugnis, Jerusalem wird zerstört werden. Und der Schutthaufen, der dort gemacht wird, den hat man zum Beispiel auch in Micha 3 am Ende. Micha 4 ist berühmt, wo dann der Berg des Herrn höher ist und die Völker strömen nach Zion und das Wort des Herrn geht aus zu allen Völkern und die bekehren sich alle. Aber die Vision, dass also Jerusalem zum Schutthaufen gemacht wird, das hat man in Micha, weil das eine hebräische Parallele ist zu diesem Psalm, will ich das gerade mal lesen, im Propheten Micha, sozusagen hintereinander weg, dass man sowohl die Zerstörungsprophezeiung hat, als auch die Wiederherstellung. Das ist Micha Kapitel 3 am Ende. Da heißt es, Vers 9 bis 12 lese ich mal, da hat man die Gerichtspredigt. Und Micha ist ja ein Zeitgenosse von Jesaja. Der hat ja gelebt, auch viele Jahre bevor Jerusalem zerstört wurde. Da heißt es, so höret doch dies, ihr Häupter im Hause Jakobs und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Jerusalems Häuser sprechen Recht für Geschenke, Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dennoch verlassen sie sich auf den Herrn und sprechen, ist nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück unter uns kommen. Darum wird Zion um euretwillen zum Acker umgepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Das sind dieselben Worte teilweise wie hier in Psalm 79 und das ist so berühmt gewesen, also dieser Vers in Micha, das ist im 8. Jahrhundert vor Christus. An einer Stelle wollte man Jeremia töten. Da ging es darum, dass allein weil Jeremia sagt, Gott wird es zulassen, dass Jerusalem zerstört wird. Das wollte man so drehen, dass es die Todesstrafe verdient hat. Ich habe die Zeit im Blick. Und dass er die Todesstrafe verdient hat. Und dann standen Leute auf und sagten, nee, das hat eine Präzedenz. Da war ein Prophet, der hat schon mal ähnlich gepredigt. Und das ist dann, das kann man also nachlesen, das Rezitieren von Kapitel 3, Vers 12, kann man nachlesen in Jeremia 26, Vers 18. Das mache ich gerade noch, um das Bild abzurunden, dass man merkt, hier geht es um eine prophetische Tradition der Ankündigung der Zerstörung Jerusalems mit den ähnlichen Worten, die hier bei Asaf schon da ist, letztlich bei Mose nicht mit Jerusalem, aber mit dem Kerngedanken ist. Das ist Jeremia 26, Vers 10. Da heißt es dann, als das die Oberen von Juda hörten, gingen sie aus des Königshause hinauf ins Haus des Herrn und setzten sich an den Eingang des neuen Tors am Hause des Herrn. Und die Priester und Propheten sprachen vor den Oberen und allem Volk, dieser Mann ist des Todes schuldig, denn er hat geweissagt gegen diese Stadt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Also allein schon die Weissagung gegen Jerusalem als Stadt Gottes war ein Kapitalverbrechen. Aber Jeremia sprach zu allen Oberen und zu allem Volk, der Herr hat mich gesandt, dass ich dies alles, was ihr gehört habt, weissagen sollte gegen dieses Haus und gegen diese Stadt. So bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes, so wird den Herrn auch gereuen das Übel, das er gegen euch geredet hat. Ich aber, seht, bin in eurer Hand, macht mit mir, wie es euch gut und recht dünkt. Doch sollt ihr wissen, wenn ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldiges Blut auf euch laden, auf diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahrlich, der Herr hat mich zu euch gesandt, dass ich dieses alles vor euren Ohren sehen soll. Und die Leute, die gesagt haben, dass er des Todes ist, waren Priester und Propheten. Das heißt, die Propheten, die das sagten, waren falsche Propheten. Ne? Und die Priester waren seine Verwandten. Er war Priester und es gibt eine Stelle in Jeremia, dass die Leute aus Anatot, das waren seine eigenen Verwandten, geplant haben, ihn umzubringen. Der Mann hat ein fürchterliches Leben gehabt, also vom Leid her gesehen. Der hatte echt, ja. Da sprachen die Oberen und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten. Also die Redelsführer der Anklage, sozusagen, die die Staatsanwaltschaft aufstachelten, in Anführungsstrichen, das waren Priester und Propheten, das waren die religiösen Gegner. Dieser Mann ist des Todes nicht schuldig, denn er hat uns zu uns geredet im Namen des Herrn unseres Gottes. Und es standen auf etlich von den Ältesten des Landes und sprachen zu dem versammelten Volk: Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, war ein Prophet, Micha von Moreshet. Er sprach zum ganzen Volk Juda: So spricht der Herr Zebaoth. Zion wird, jetzt kommt ein Zitat aus Micha 3, Vers 12, Zion wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Ließ ihn denn Hiskia, der König von Juda, und das ganze Juda deswegen töten? Fürchtete er nicht vielmehr den Herrn und flehte zu ihm? Da reute auch den Herrn das Übel, das er gegen sie geredet hatte. Wir aber würden großes Unheil über uns bringen. Das nur zum Hintergrund von der Weissagung, Jerusalem wird zerstört werden. Das gab es also schon lange vor der Zerstörung von Babylon, gab es Propheten, die das weissagen. Micha, Jeremia und Hesekiel, ich glaube auch Asaf. Okay, aber thematisch hat man sozusagen die Stimmung schon im dritten Buch, mit der Prophetie hat man schon die Sache. Und jetzt ist interessant, im dritten Buch gibt es nur einen Beitrag von David. Und das ist Psalm 86. Und da nur ganz kurz, das Interessante bei diesem Psalm 86 ist, dass er 17 Verse hat und 147 hebräische Worte. Warum ist das interessant? Die 17 Verse erinnern an die 17 Psalmen im dritten Buch. Von Psalm 73 bis 89 sind das 17. Und die 147 hebräische Worte könnten vielleicht, wenn es 147 Psalmen gibt, eine Erinnerung an die einzelnen Psalmen vom Buch sein, ja? Der Hendrik Cordova vertritt das in dem Kapitel der Einleitung die Einleitung zum Alten Testament, wo Hendrik Cordova und Stefan Felber die Autoren sind für die Psalmen und da haben die sich aufgeteilt, was sie schreiben. Und der Cordova vertritt das, dem das mal aufgefallen. Der hat irgendwann mal angefangen, inspiriert von Labuschagne, das ist so ein alttestamentlicher Forscher gewesen, der hatte eine Sache entwickelt, Logomethode hat das genannt, der hat immer die Worte gezählt und geguckt, welche Abschnitte wie viele Worte haben und hat geguckt, ob das eine numerische sozusagen Relevanz hat. Das sind Sachen wie in Matthäus 1, das Geschlechtsregister in Matthäus, 14 Geschlechter, 14, 14, 14, oder in Offenbarung 13, die Zahl 666, dass man das zählt. Das Alphabet im Hebräischen und auch im Griechischen kann man verwenden als Zahlen. Also unsere Zahlen sind eigene Zahlen für sich. Und die Juden haben auch im Mittelalter, also auf diesen Handschriften, schreiben die Zahlen mit hebräischen Buchstaben. Und da kann man also die Zahlen, die wir mit römischen Zahlen geschrieben hatten oder arabischen Zahlen schreiben, die konnte man, und dann kann man JHWH, der Name Gottes, hat den Zahlwert 26 mit den Buchstaben zusammengezählt. Und da gibt es interessante Sachen, kann man machen, kann man auch übertreiben. Aber interessant ist einfach, der Cordova sieht Psalm 86 innerhalb von diesem Buch, auch wenn es mir am Ende ist, einfach mit diesen Teilen von Asaf und von Korah und David, sieht das sozusagen als strukturelle Mitte. Und das Interessante ist, wenn ihr euch den Psalm durchlest, ist der sehr positiv, dass sich die ganze Welt bekehren wird. Das nur mal sozusagen vor der Pause, die wir jetzt gleich machen werden, lese ich mal, von diesen 17 Versen hat man als Aussage, die man dann zentral sehen kann, das ist dann, bei 17 hast du als zentralen Vers, die Rollen waren ja immer so, dass die Rollen praktisch musste man genau berechnen, wo es anfängt, wo es aufhört. Und oft habe ich den Eindruck, waren die Rollen, die Buchrollen, wir haben ja Bücher, aber damals haben Buchrollen, die waren so, dass oft in der Mitte auch was Wichtiges stand. Also Anfang und Ende waren besonders komponiert und die Mitte war auch besonders komponiert. Und das habe ich mir auch oft dann angeguckt. Und wenn man sich den Psalm hier, diesen Psalm 86 anguckt, der einzige Davidspsalm da in dem dritten Buch, sozusagen unter Leuten anderer Art. Und da heißt es in dem zentralen Vers, also von den 17 ist das dann 8 und 18, 16 und der 17 ist dann Vers 9. Da heißt es, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weltmission. Sozusagen, David, der erwählt ist von Gott und den Gott benutzen wird, um die Welt, also den Sohn Davids, um die Welt zu Gott zu bekehren, der ist im Zentrum, also wenn bei Korah wäre dann praktisch das dritte Buch, wäre das Zentrum von 5 Büchern und im dritten Buch, das macht er mit den Überschriften fest, das kann man annehmen, kann man auch ab, ich sage es nur als etwas Interessantes. Und ich sehe zwei Zentren, also ich sehe zwei wichtige Psalmen im dritten Buch. Das eine ist, was David betrifft, Psalm 86, und das andere ist Psalm 78. Psalm 78 ist der Geschichtspsalm, der ist ganz lang. Und da hat man praktisch die zwei Geschlechter, die zu Wort kommen. David als Patriarch von der Linie des Sohnes Davids und Asaph als ein Geschichtsprophet, der die ganze Geschichte sieht, das ist Psalm 78. Und diese beiden sind, denke ich, zentral. Psalm 78, das vertritt Beat Weber, das ist ein anderer Forscher, der sehr viel an dem Psalm gearbeitet hat. Den habe ich noch kennengelernt, als ich damals anfing zu studieren, hatte der Angst, ich würde bei ihm einziehen als Nummer 3. Die wollten Platz für 3 haben und 2 waren schon klar und ich wurde vom Sekretariat hingeschickt, weil ich ein Zimmer suchte. Ich bin bei ihm nicht eingezogen, aber hat mir später mal gestanden, er hatte Angst. Gott schickt mich als Nummer 3. Und ich war in seinen Augen ein bisschen komisch. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber wir kennen uns schon so lange. Und der hat Karriere gemacht. Der hat nachher an der Uni in Basel studiert und hat so tolle Arbeiten geschrieben. Der konnte dort promovieren und ist zum Psalmspezialist geworden. Und der vertritt, dass Psalm 78 das Zentrum ist von ganzen Psaltern. Nehmt euch das oder das, was ihr wollt. Und ich würde einfach sagen, es ist eine sozusagen Struktur in dem dritten Buch. Sowohl die Leviten melden sich zu Wort durch Asaph, als auch David meldet sich zu Wort und beide haben ihren Platz. Und ich glaube auch, dass die 147 Worte Absicht sind. Und jetzt lese ich nochmal Psalm 9, Vers 9 mit dem Vers davor und dem Vers danach und dann machen wir 10 Minuten Pause, damit ihr hört, wie schön das ist in diesem Psalm, sozusagen die Stimmung. Und da hat man Vers 8, Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Ist das nicht schön? Von daher würde ich sagen, nehmen wir die einfach beide als wichtige Psalme im dritten Buch. Ich bin auf Psalm 78 nicht eingegangen, den könnt ihr selber lesen, der erklärt sich selber, wenn man sozusagen das liest, diese gewaltige Sicht. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause, das heißt, wir machen weiter um 15:15. Okay? 15:15 und dann wenden wir uns im Wesentlichen dem vierten Buch zu und dann auch eine Zusammenfassung vom fünften und die Predigt